Willkommen zu Hacker News täglich auf Brei Radio. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es unter anderem um Anklagen wegen gelöschter Handydaten an der US-Grenze, einen Fall um eine zerstörte Flock-Kamera und darum, was wir verlieren, wenn die Suche uns nicht mehr zum Denken bringt.
Außerdem schauen wir uns an, was passiert, wenn die Kosten für Intelligenz um das Hundertfache sinken und warum KI-Firmen physische Bücher zerstören.
Ein Grenzbeamter hat bei einer Durchsuchung offenbar versehentlich die Daten eines neuen Smartphones gelöscht. Und genau das könnte dem Besitzer jetzt als Straftat ausgelegt werden. Samuel Tunick aus New York steht laut Anklage im Raum, dass er sein Gerät bei der Einreise manipuliert hat, um die Daten zu löschen. Bemerkenswert ist die Version aus der Diskussion. Tunick nutzte Graphene OS und gab dem Beamten den Duress-Pin, also einen Notfallcode, der das Gerät bei Eingabe auslöscht.
Das dreht die Verantwortung komplett um. Wenn wirklich der Duress-Pin im Spiel war, war die Datenlöschung Teil des Systemdesigns von Graphene OS, gedacht für genau solche Drucksituationen. Die offene Frage ist, ob Tunick den Code freiwillig übergeben hat oder ob der Beamte ihn selbst eingegeben hat. Wenn Tunick ihm den PIN nur bereitstellte und der Beamte die Eingabe selbst vornahm, fehlt dem Vorwurf der eigenen Datenlöschung die eigentliche Handlung.
Selbst wenn Tunick wusste, dass die Eingabe das Gerät löscht, bleibt offen, ob das wirklich als Zerstörung von Beweismaterial durch ihn zählt. Die Behörde macht daraus offenbar eine schwere Anklage, während die Duress-Funktion den Fall in ein anderes Licht rückt. Es bleibt ein ungeklärter Konflikt zwischen dem, was Tunick nachweislich tat, und dem, was das Gerät mit seiner übergebenen Eingabe automatisch auslöste.
Ein ähnlicher Grundkonflikt, nur umgekehrt, diesmal mit Überwachungskameras. In Ohio hat eine Grand Jury die Anklage gegen einen Mann abgelehnt, dem vorgeworfen wurde, eine Flock-Kamera zerstört zu haben. Flock stellt diese Kennzeichen-Scanner-Kameras her, die in vielen US-Städten hängen. Die Geschworenen entschieden, keinen Prozess zuzulassen, obwohl eine Zerstörung von fremdem Eigentum vorlag. In der Diskussion wird das als Fairplay bewertet, denn Städte und Staatsanwälte haben es abgelehnt, Flock zu verfolgen, wenn diese selbst gegen das Gesetz verstoßen.
Genau diese Asymmetrie ist der Punkt. Man kann schlecht Einzelpersonen für die Zerstörung von Überwachungshardware belangen, wenn dieselben Behörden bei Fehlverhalten der Kamerabetreiber wegsehen. Die Grand Jury sagt damit nichts darüber aus, ob die Zerstörung richtig oder falsch war, sondern dass es hier kein tragfähiges Strafverfahren gab. Der Vorwurf gegen den Mann bleibt bestehen, aber ohne Anklage passiert juristisch nichts. Dahinter steht die grundsätzliche Frage, welche Rechtswege offen stehen, wenn ein privates Überwachungssystem in öffentlichen Räumen wächst und niemand es wirksam kontrolliert. Ein Essay aus dem Blog 8.Raum beschäftigt sich damit, was verloren ging, als die Suche aufhörte, uns zum Denken zu zwingen. Bevor die Suchmaschinen mit Ergebnislisten arbeiteten, musste man Suchanfragen selbst präzise formulieren und selbst durch Ergebnisse navigieren. Das war ein Denkprozess. Heute springt man direkt zum ersten Treffer. Dazu passen Erfahrungsberichte aus den Kommentaren. Nutzer lagern anspruchsvolle oder weniger offensichtliche Suchanfragen komplett an einen Chat-Assistenten aus, weil die Ergebnisse bei Google und DuckDuckGo auf den hinteren Seiten begraben liegen.
Man spart sich das Durchsuchen von viel Rauschen und kann direkt zu den tatsächlichen Inhalten springen. Aber genau diese Ersparnis hat einen Preis, nämlich das Denken selbst. Wer die Suche an ein KI-System delegiert, formuliert die Frage nicht mehr sorgfältig, wägt keine Treffer ab und sortiert nicht selbst nach Relevanz. Der Chat liefert direkt eine Antwort, aber man hat den kognitiven Weg dahin ausgelagert. Ob das am Ende wirklich besser ist oder ob wir damit die Fähigkeit verlieren, selbst zu beurteilen, was ein Treffer wert ist, bleibt offen.
Ein Essay im Umlauf beschreibt jemanden, der sich selbst als AI-blind bezeichnet. Je mehr man sich auf KI verlässt, desto weniger nimmt man wahr, was man selbst tut. In den Kommentaren wird daraus ein größeres Argument, diese Abhängigkeit könnte messbar kognitive Atrophie bedeuten.
Ein Kommentator präzisiert das als konkreten Verlust. Menschen, die zunehmend auf KI setzen, erleben kognitive Atrophie, messbar in IQ-Verlust und in Symptomen, die sonst eher mit früher Demenz oder chronischer traumatischer Enzephalopathie assoziiert würden. Ein zweiter Kommentator reagiert verhalten, aber zustimmend, er fürchte, da sei etwas dran.
Die Gleichsetzung ist gewagt. Die berufsbedingte Hirnschädigung von Boxern neben die Nutzung eines Chatbots zu stellen. Aber sie macht die Richtung der Angst deutlich. Der Beitrag selbst bleibt am Ende ohne Nachweis. Ein beschriebenes Gefühl, sich selbst fremd zu werden, das in der Diskussion mit messbarer Schädigung angereichert wird, aber vorerst ohne eigene Daten auskommt.
Eine neue Studie mit 2 7.000 Schülerinnen und Schülern in China zwischen 12 und 18 Jahren hat die Wirkung von KI-Nutzung auf schulische Leistungen untersucht. Durchgeführt wurde sie von David Stromberg von der Universität Stockholm sowie Victor Lai und Wu Yan Hu von der Universität Hongkong. Rund 80% nutzten KI-Modelle wie Dubao und DeepSeek, die übrigen 20% bildeten die Kontrollgruppe.
Über Zahlen, die The Economist am 18. August berichtete, zeigen sich zwei gegenläufige Effekte. Über 6 Monate stiegen die durchschnittlichen Hausaufgabennoten der KI-Nutzenden um 18% über alle Fächer. Dieselben Schülerinnen und Schüler schnitten unter Prüfungsbedingungen ohne KI-Zugang um 20% schlechter ab als Mitschüler, die keine KI genutzt hatten. Der zugrunde liegende Artikel erschien am 21. August 2026.
Als Kontext nennt The Economist eine letztjährige Umfrage des Ad-Tech-Unternehmens Check, wonach 80% der Studierenden in wohlhabenden Ländern KI im Studium einsetzen. Neuere Erhebungen kommen auf 94% in Großbritannien und 93% in Deutschland. Lehrkräfte hätten zudem berichtet, formelhafte, ähnlich klingende Aufsätze zu benoten, die vermutlich von Chatbots wie ChatGPT erzeugt wurden. Vor dieser Studie war belastbare Evidenz zu den Wirkungen von KI auf Lernergebnisse begrenzt.
Verwandte Forschung gibt es. Eine 2024 an der University of Pennsylvania durchgeführte Studie ließ Studierende nach einer Mathestunde entweder mit traditionellen Methoden wie Notizen und Lehrbüchern arbeiten oder mit KI-gestützten Tools. Ein Vergleich, der die Frage nach dem Lerneffekt weiter schärft. Ein Entwickler hat eigene Grafiken erstellt, um zu zeigen, wie sich der Preis intelligenter Fähigkeiten über die Zeit entwickelt hat. Seine zentrale Beobachtung: Der günstigste Weg, ein festes Fähigkeitsniveau zu erreichen, hat sich dramatisch verschoben. Die Kosten für Intelligenz sind massiv gefallen.
Was vor ein paar Jahren nur mit teuren Modellen möglich war, ist heute für einen Bruchteil zu haben. Der Autor erklärt, er habe die Plots erstellt, weil er monatelang danach gesucht hatte und nie genau das fand, was er wollte, wie sich der günstigste Weg zu einem festen Fähigkeitsniveau bewegt hat. Die Plattform Artificial Analysis veröffentlicht genug Daten, um das zu rekonstruieren.
Das macht auch die 100-fache Reduktion im Titel konkret. Wer ein festes Fähigkeitsniveau erreichen will, zahlt heute einen Bruchteil dessen, was früher nötig war. Offen lässt der Autor, ob es eine Quelle gibt, die diese Entwicklung bereits systematisch verfolgt. Er hat sie zumindest nicht gefunden.
DeepSeek hat eine experimentelle Vision-Variante von V4 Flash veröffentlicht. Das adressiert ein beobachtetes Kuriosum. Die ältere Version 0731 hat laut Berichten häufig angenommen, sie könne sehen, und dann textbasierte Bildanalysewerkzeuge erfunden, wenn sie merkte, dass sie es eigentlich nicht kann.
Ein Nutzer bestätigt das anekdotisch und sagt, er habe 0731 ausdrücklich anweisen müssen, keine Screenshots zu betrachten. Die neue experimentelle Version ist genau die Korrektur dieses Verhaltens. Statt ein Modell davon abzubringen, sich für sehen zu halten, bekommt es jetzt tatsächlich echte Augen. Es bleibt experimentell, aber der Unterschied zur Vorgängerversion ist genau das Verhalten, das Nutzer vorher manuell abtrainieren mussten.
Anas Akaiwe hat angekündigt, seltene Bücher zu scannen und hochzuladen. Das Ideal dahinter: alle Publikationen der Welt zu digitalisieren, bevor Verlage den Zugang komplett blockieren und bevor KI-Unternehmen die Bücher und Papiere selbst zerstören.
Ein Kommentator wirft allerdings genau diesen Punkt auf. Wenn Anas Archive die gesamte Arbeit macht, können die KI-Unternehmen einfach eine Kopie des Archives herunterladen, statt selbst zu scannen. Das Projekt arbeitet also gegen die Zerstörung des analogen Wissensschatzes, könnte aber gleichzeitig genau diese Arbeit den digitalen Archiven der KI-Branche direkt zugutekommen. Ob das Absicht oder unvermeidlicher Nebeneffekt ist, bleibt in der Diskussion offen.
Ein Autor hat versehentlich hunderttausende Telefonanrufe zu Militärbasen mitprotokolliert. Der Fund dreht sich um ein weitgehend ignoriertes Adressierungssystem hinter Telefonnummern im Internet, ein halb umgesetztes Protokoll, über das die Gespräche liefen.
Die Diskussion lobt die Geschichte und fragt, wie viele solcher teilweise umgesetzten, aber vergessenen Protokolle es noch gibt. Der Kommentator verweist auf Clifford Stoltz Geschichte aus The Cuckoo's Egg als Beispiel für die lange Tradition überraschender Spuren im Netz, auch wenn der Autor hier nicht ganz so tief gegraben hat. Die unbeantwortete Frage bleibt, wie viele solcher Protokolle unbeobachtet weiterlaufen, mit erheblichen Sicherheitsimplikationen. Weiter geht's mit Omcore, dem Team hinter dem Backend-Framework, das den Linux-Micro-VM-Stack komplett auf Apple Silicon neu aufgebaut und die Diskussion offen bei Hacker News gestellt hat.
Das ist spannend, weil sie für die Micro-VMs unter der Haube Firecracker nutzen Und genau da ist die Diskussion direkt hineingegangen. Ein Kommentator merkte an, dass Apples VZ.4AMEWORK ziemlich limitiert ist und dass HYPERVISOR.FRAMEWORK das passendere Pendant zu KVM wäre.
Aber dagegen hält ein zweiter Kommentar. FIATULIZATION.FRAMEWORK ist für das, was es tut, gar nicht so limitiert und für ein Team, das auf Linux bereits Firecracker nutzt, sei es naheliegend, auf macOS ein ähnlich hochwertiges API anzusteuern.
Damit geht es in dem Faden weniger um die Richtigkeit des Ansatzes als darum, auf welche der beiden Apple-APIs man sich stützt. VZ.4AMEWORK ist das modernere, höherwertige Interface für Virtualisierung, während HYPERVISOR.FRAMEWORK eher die rohe KVM-Entsprechung ist. Damit bleibt uns der Fall des zerstörten Flock-Sicherheitskameras zurück, für den die Grand Jury keine Anklage erheben will.
Und davor die möglichen Anklagen wegen Löschens von Handydaten an der US-Grenze. Genug für heute. Danke fürs Zuhören.